Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Es begrüßen Sie im Studio Nadine Hübener und
Michael Kummer. Hallo.
Hallo, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Gewerkschaftstag bzw. digitaler Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Der fand statt vom 9. bis 11. Juni, verkürzt und wie gesagt im digitalen Format. Wir haben dazu zwei spannende Studiogäste eingeladen in unser digitales Radiostudio, um mit Ihnen darüber zu sprechen. Es waren beides Teilnehmerinnen dieses Gewerkschaftstages gewesen, nämlich die GEW-Landesvorsitzende Katrin Fitzthum und die neu gewählte Bundesvorsitzende der GEW Maike Finnern.
Ja, wobei man fairerweise jetzt den Zuhörerinnen natürlich verraten muss, quasi, dass wir jetzt auch diese Anmoderation als Vorabaufzeichnung machen und wir versuchen noch Maike Finnern, die ist sehr stark nachgefragt, wie man sich denken kann als Bundesvorsitzende der größten Bildungsgewerkschaft. Und die versuchen wir noch ans Mikro zu holen. Ich hoffe, es gelingt. Insofern haben wir jetzt einen Spagat gemacht mit dieser Anmoderation. Will you follow me down?
Yeah.
Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Und ihr hört Bildung in Thüringen. Das ist die zweite Sendung im Juni 2021. Und für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, das ist ja die größte Interessenvertretung für die Beschäftigten im Bildungsbereich im gesamten Bundesgebiet, war das jetzt ein besonderer Monat, weil die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat ihren sogenannten Gewerkschaftstag abgehalten. Und dazu haben wir uns Katrin Fitztum ins Studio oder ins fingierte Studio eingeladen und haben vorab ein Interview geführt, denn sie war dabei. Hallo Katrin.
Hallo.
Also, der fand ja statt vom 9. bis 11. Juni und es war ein besonderer Gewerkschaftstag. Erstmal ist er immer besonders, er findet nur alle 4 Jahre statt, aber zum Zweiten war es ein Online-Gewerkschaftstag und der Fokus lag darauf, den geschäftsführenden Vorstand neu zu wählen oder zumindest Einzelpersonen, was euch sehr gut gelungen ist, also mehr Neubesetzte als alte Hasen. Und dann wurde noch so ein bisschen inhaltlich gearbeitet, aber ein größerer Teil findet wohl erst nächstes Jahr statt. Dazu werden wir dich jetzt ausquetschen. Also meine erste Frage ist erstmal, was macht denn überhaupt ein geschäftsführender Vorstand bei einer Gewerkschaft oder spezieller bei der GEW? Warum ist der denn wichtig und was hat er eigentlich so zu entscheiden?
Na, der geschäftsführende Vorstand auf Bundesebene bestimmt die Bildungspolitik, die Tarifpolitik, die die GEW in die Bundesebene trägt und gibt Impulse für die Arbeit in den Ländern. Und der geschäftsführende Vorstand ist aufgeteilt in den Vorsitz und in verschiedene Arbeitsbereiche, beispielsweise Schule oder berufliche Bildung und Weiterbildung. Es gibt auch den Hochschul- und Forschungsbereich und die Jugendhilfe und Sozialpädagogik. Das haben wir so ein bisschen aufgeteilt. Einen geschäftsführenden Vorstand, damit jeder quasi Experte oder Expertin seines Gebietes werden kann.
Und sitzen da tatsächlich Experten und Expertinnen oder ist es das, was man, sag mal, landläufig immer an Kritik liest, auch in Richtung politische Parteien, aber auch in Richtung Gewerkschaften? Da sitzen Leute im Elfenbeinturm oder in irgendeinem Büro und wissen eigentlich nicht, was vor Ort irgendwie passiert. Also wo kommen diese Leute, bevor wir jetzt vielleicht nochmal einzeln drauf eingehen, wo kommen denn diese Leute eigentlich her?
Also ursprünglich kommen die meisten der Gewählten aus dem Berufsfeld. Also sehr häufig sind es Lehrerinnen oder Lehrer oder auch eben Erzieherinnen aus dem Bereich der Horte oder der Sozialarbeit oder sie kommen aus dem Hochschulbereich, haben also studiert und sich mit Politikwissenschaft beschäftigt. Vom Grundsatz her vertreten sie aber tatsächlich die Profession, aus der sie dem Grunde nach auch kommen.
Lass uns mal anfangen mit der ersten und vielleicht auch zentralen neu gewählten Person, mit Maike Finnern, der neuen Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft auf Bundesebene. Wer ist denn Maike Finnern und wie lief so die Wahl dieser Bundesvorsitzenden ab bei diesem digitalen Gewerkschaftstag?
Also Maike Finnern war aktuell die Landesvorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, war davor lange Zeit stellvertretende Landesvorsitzende und gleichzeitig aber noch als Lehrerin an einer Schule in NRW, hat große Erfahrung im Bereich der Personalratsarbeit gehabt und war auch auf DGB-Ebene im Bereich der Frauenpolitik stark unterwegs. Und Maike Finnern hat eine, finde ich, grandiose Vorstellungsrede gehalten, weil sie den ganzen Bogen nochmal aufgespannt hat, was auf der einen Seite in den letzten 8 Jahren mit Marlies Thepe begonnen worden ist und gleichzeitig die Herausforderungen, die vor allem jetzt nochmal nach der Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit sichtbar geworden sind, wie sich da die GEW aufstellen muss und was sozusagen die Themen sind, die die GEW in den nächsten Jahren bewegen muss. Und sie ist mit einer für eine erste Wahl wirklich grandiosen Mehrheit von über 90% gewählt worden. Das ist ein ganz starkes Signal der Mitglieder, sozusagen, die vertreten werden durch die Delegierten, diese neue Vorsitzende auch tatsächlich zu unterstützen.
Gab es denn Gegenkandidaten oder im Vorfeld zumindest diskutierte Gegenkandidaten oder war das die einzige Kandidatin?
Na, Wir haben schon relativ lange gesucht für den Vorsitz, weil das natürlich eine Herausforderung ist, der man sich auch bewusst stellen muss. Und es gab natürlich das ein oder andere Gespräch mit verschiedenen Menschen. Es gab auch jemanden, der gesagt hatte, er könnte sich das vorstellen, der aber sozusagen in dem Moment, wo eine Frau, also Maike Finnern, ihren Hut in den Ring geworfen hat, gesagt hat, der GEW steht eine Frau an der Spitze einfach gut zu Gesicht und ich werde meine Kandidatur nicht öffentlich machen. Insofern war das schon eine spannende Suche. Nach 8 Jahren ist das ja auch tatsächlich eine Herausforderung, weil auf der einen Seite ist natürlich klar, dass eine Gewerkschaft auch eine Erneuerung braucht und gleichzeitig gab es ja auch eine Verlässlichkeit mit der Vorsitzenden und Marlies Thepe wollte aber nicht mehr antreten aus Altersgründen. Insofern war einfach die Herausforderung da.
Und jetzt mal mit dem Blick bei dir als Landesvorsitzende der GEW in Thüringen. Was wird anders mit Maike Finnern? Gibt es da irgendetwas, bei dem du sagst, das wird die Handschrift Maike Finners werden, die wir auch in Thüringen nochmal anders spüren als unter dem Vorsitz von Marlies Thepe? Gibt es da etwas?
Na, das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so ganz genau einschätzen. Also was klar ist, ohne altersdiskriminierend zu wirken, wird es sozusagen frischer und jünger werden. Ne? Das glaube ich schon. Maike ist stark vernetzt in den sozialen Medien. Ich hoffe mir davon, dass wir auch da nochmal eine andere Präsenz bekommen, die ein Stück weit persönlicher wird, als das bislang der Fall war, weil im Grunde genommen hat die GEW Bund Pressemitteilungen oder Beiträge sozusagen erstellt für Marlies Thepe, die dadurch zwar präsent war, aber die nicht nochmal eine persönliche Note mitliefern konnte, weil sie Beiträge beispielsweise nicht selber kommentiert hat. Insofern erhoffe ich mir so ein bisschen mehr Frische, ein bisschen mehr persönlichen Touch in der GEW-Politik.
Das könnte ja auch, also die Zusammensetzung des Geschäftsführenden Vorstands, ihr habt ja auch noch die Personen gewählt oder bestätigt, also neu gewählt oder bestätigt. Insgesamt gibt es ja 5 neue und 3 alte Mitglieder. Inklusive Maike Finnern. Die Frage wäre jetzt, geht das denn gut, wenn da so wenig Erfahrung da ist und ändert sich damit auch, du hast jetzt schon mal gesagt, es wäre jünger und frischer und vielleicht auch persönlicher in der Außenkommunikation, aber ändert sich da inhaltlich auch was und welchen bundespolitischen Einfluss hat denn die GEW, Klammer auf, dieser geschäftsführende Vorstand?
Also mein Eindruck war, dass dieser Gewerkschaftstag tatsächlich den Zeitpunkt des Generationenwechsels eingeläutet hat, aber gar nicht mal Generationenwechsel im Sinne von Alter, sondern tatsächlich von woher kommen denn die Menschen, die die GEW vertreten sollen. Beispielsweise wurde für den Bereich Jugendhilfe, Sozialpädagogik die Landesvorsitzende aus Berlin gewählt, die selber sozusagen Lehrkraft unterer Klassen ist und dann, weil der Abschluss nicht anerkannt wurde, als Erzieherin in Berlin gearbeitet hat. Die bringt eine ostdeutsche und eine ostdeutsche Frauengeschichte und Perspektive mit in den geschäftsführenden Vorstand ein. Das hat bislang gefehlt. Das im Bereich der Schulen gab es auch einen Wechsel zur Wahl von Anja Bendinger-Stolze, die war bislang die Landesvorsitzende aus Hamburg. Die wird in diese Fragen der Schulpolitik deutlich stärker die Länderperspektive mit einbringen, weil sie als Landesvorsitzende eben auch lange Zeit im sogenannten Koordinierungsvorstand mitgearbeitet hat. Das ist das Treffen des geschäftsführenden Vorstands mit den jeweiligen Landesvorsitzenden der GEW-Landesverbände. Da nochmal viel stärker die Unterschiede von 16 Bundesländern, von 16 Schulgesetzen, von zigtausend Schularten sozusagen diskutiert hat, als das die Vorgängerin so im Blick hatte. Die hat sehr stark mit den Bundesfachgruppen gearbeitet, sehr stark inhaltlich gearbeitet und hat manchmal aus dem Blick verloren, so war zumindest meine Wahrnehmung, dass in den Ländern die Bedingungen einfach immer sehr unterschiedlich sind und dass man dann halt sehr genau abwägen muss, was ist die zentrale Position einer GEW und was sozusagen sind die Länderbesonderheiten, die in so einem Beschluss auch Berücksichtigung finden müssen.
Da hat ja, Nadine, ich habe gesehen, du willst auch was fragen, ich grätsche dazwischen. Wenn du den Unterschied ansprichst, Ilke Hoffmann und Doreen Siebernick, die eine hat sozusagen, die kommt aus dem Bereich, dass sie schon eine Funktion oder ein Amt hatte. Bei Ilke Hoffmann war es davor vielleicht genauso oder anders, das weiß ich nicht. Aber ist das sozusagen eigentlich ein Gütekriterium, wenn man so durchguckt, wer da jetzt gewählt wurde? Man muss eigentlich schon auf Landesebene irgendein Amt gehabt haben innerhalb der GEW oder kann man auch als normaler, in Anführungsstrichen, Lehrer, Lehrerin, Erzieher, Erzieherin sich einfach aufstellen zur Wahl?
Also grundsätzlich kann man das machen, das ist überhaupt nicht die Frage. Und ein Gütekriterium ist es nicht, dass man schon mal ein Amt innehatte. Aber klar ist auch, wenn man sich in der GEW-Struktur bewegt und auskennt, ist das natürlich von Vorteil, wenn man dann auch die Bundesorganisation leitet. Also wenn man nicht von der Pike auf lernen muss, was sind Kreisverbände, was sind Vertrauensleute, was ist die nächstgrößere Ebene, wenn man das nicht sozusagen jetzt neu lernen muss, ist das natürlich von Vorteil. Und aber Voraussetzung grundsätzlich ist das nicht. Also es wäre auch möglich gewesen, dass auf dem Gewerkschaftstag ein Delegierter oder eine Delegierte aufsteht und sagt, ich stelle mich zur Wahl, zum Beispiel für das Amt der Vorsitzenden. Und dann hätte sich die Person vorgestellt und die Delegierten hätten dann entscheiden müssen aufgrund der Vorstellung, ob sie der Person das zutrauen oder eben nicht.
Das wäre doch ein spannender Wahlkampf, nee, eine spannende Abstimmung gewesen. Na gut, Nadine.
Gab es das dann schon mal, dass jemand spontan die Hand gehoben hätte, also nicht bei diesem digitalen Gewerkschaftstag, das wissen wir jetzt schon, aber in der Vergangenheit irgendwann mal für, muss ja nicht das Vorsitzendenamt gewesen sein, sondern für den Vorstandsbereich, weißt du das?
Also ich bin zwar schon lange in der GEW und manchmal hört man an den Abenden, wo man zusammensitzt, schon die eine oder andere Geschichte. Ich meine ja und ich meine sogar tatsächlich für den Vorsitz auch. Da wurde quasi mit den Füßen abgestimmt, dass der amtierende Vorsitzende nicht mehr Vorsitzender sein soll. Und es war aber nicht offenbar nicht ganz zu Ende vorbereitet, wer dann die Nachfolge antreten soll. Und ich meine, da gab es dann tatsächlich eine spontane Kandidatur. Aber möglich ist das immer und das hängt tatsächlich auch so ein bisschen davon ab, welchen Stand hat jemand in der Organisation. Ganz häufig werden Vorstellungsrunden in den Ländern organisiert, wenn es Kandidatinnen und Kandidaten gibt, sodass man als Landesverband schon mal so ein bisschen vorfühlen kann, wo geht es denn hin, mit wem können wir uns die Zusammenarbeit gut vorstellen. Aber es schließt nicht aus, dass da jemand sagt, die überzeugen mich gar nicht. Ne? Und man ist ja, man braucht im ersten Wahlgang die qualifizierte Mehrheit. Das ist, wenn man schon mal Gegenkandidatinnen hat, nicht immer so einfach, schon die im ersten Wahlgang zu bekommen. Und dann heißt es im zweiten Wahlgang, die einfache Mehrheit zu holen. Und da kann es schon durchaus passieren, dass auch im zweiten Wahlgang kein Ergebnis ist. Ne? Wenn sich beispielsweise viele Leute enthalten, weil sie sagen, ich kann mich gerade tatsächlich nicht gut entscheiden zwischen diesen beiden Kandidatinnen. Und dann ist natürlich möglich, dass dann jemand sagt, ja, wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte und sozusagen seinen Hut in den Ring wirft. Und dafür ist die Voraussetzung, dass man auf dem Gewerkschaftstag dann 40 Stützunterschriften sammelt. Man muss also 50 Kolleginnen und Kollegen finden, die sagen, ja, finde ich cool, dass du kandidierst und dann steht man zur Wahl.
Okay. Jetzt sind nicht nur Wahlen spannend, obwohl sich das so ein bisschen manchmal auch anhört wie so ein kleiner Krimi, aber nicht nur Wahlen sind spannend bei so einem Gewerkschaftstag, sondern tatsächlich auch die Anträge, die gestellt werden. Es waren über 100 gewesen, bei denen vorab schon klar war, die können nicht alle und sollen auch nicht alle auf einem digitalen Gewerkschaftstag beraten werden. Aber was passiert, bevor wir jetzt gleich zu denen kommen, die tatsächlich beraten wurden, was passiert mit den Anträgen, die ihr nicht beraten konntet beim digitalen Gewerkschaftstag?
Also bei den Nichtberatenden muss man nochmal unterscheiden zwischen zwei Varianten. Wir haben nicht beraten alle die Anträge, wo es keine Änderungsanträge gab und wo die Antragskommission gesagt hat, wir können diesen Antrag so empfehlen, wie er da liegt oder vielleicht auch mit Änderungen, die die Antragskommission empfohlen hat. Und solange dazu dann keine Änderungsanträge auf dem Gewerkschaftstag gekommen sind, galten die als sogenannte unstrittige Anträge. Und die wurden also nicht im Einzelnen beraten, aber sie wurden am Ende des Gewerkschaftstages im Block beschlossen. Das heißt, wir haben einen Schwung von Anträgen tatsächlich sozusagen abgeräumt. Und bei den anderen, die wir nicht beraten haben, die werden auf den außerordentlichen Gewerkschaftstag im nächsten Jahr wieder aufgerufen und dann dort beraten und beschlossen.
Der dann aller Planung nach in Präsenz sicherlich stattfinden wird?
Er soll in Leipzig stattfinden, so wie eigentlich dieses Jahr geplant, dann tatsächlich vor Ort. Und dann weil das dann ein Gewerkschaftstag ist, wo keine Wahlen stattfinden, hoffen wir darauf, dass wir ganz viel Zeit haben, uns in die Diskussion zu begeben und die Anträge und Beschlussvorlagen nochmal richtig durchzubürsten und gut zu machen.
Jetzt nochmal zu den Anträgen. Der wichtigste Antrag ist ja immer der sogenannte bildungspolitische Leitantrag. Da geht es also um die Leitlinien, für die die GEW sich einsetzt. Erstmal hat der einen schönen Titel, Bildung krisenfest machen. Ehrlich gesagt klingt das so ein bisschen nach Bodo Ramelow, weil der das ständig sagt, krisenfest, und wir hier immer schon mal mit dem Kopf schütteln. Was bedeutet denn krisenfest für die GEW?
Also der Titel ist, glaube ich, tatsächlich ein Corona-Titel. Wir haben das ja auch hier in der Sendung schon oft genug diskutiert. Corona hat wie eine Brennglas gezeigt, wo die ganzen Missstände im Bereich der Bildung sind. Also nicht nur Schule, sondern auch im Kita-Bereich, im Hochschulbereich, in der Erwachsenenbildung, wo es überall klemmt. Und insofern ist sozusagen der Titel Bildung krisenfest machen tatsächlich die die Idee zu sagen, wir müssen Bildungseinrichtungen, wir müssen die Bildungsbereiche so ausstatten, dass sie tatsächlich in jeder Phase, die eine Gesellschaft durchmacht, handlungsfähig bleibt und ihre Aufgabe erfüllen kann. Und ich sage jetzt mal, es wird niemanden wundern, dass wir als GEW fordern, dass es deutlich mehr Personal gibt, dass wir in kleineren Gruppen arbeiten wollen, sowohl in der Kita als auch in den Schulen, aber auch in den Hochschulen. Auch da sind die Betreuungsrelationen nicht besonders gut für die Studierenden und natürlich auch nicht für die Beschäftigten, die dann so viel zu tun haben. Wir brauchen weiterhin und noch viel mehr Investitionen in die ganze Frage der Gebäude und Ausstattung. Wir haben einen Digitalpark, der in Teilen umgesetzt ist. Wir haben nach wie vor Schulgebäude, wo man Toiletten nicht benutzen kann. All das sind sozusagen keine neuen Teile, die wir da kritisieren und wo wir Wege aus der Krise zeigen, sondern wo wir nochmal deutlich machen, wenn wir das jetzt nicht machen, wenn das Politik jetzt nicht umsetzt, dann werden wir mit kommenden Krisen noch viel weniger umgehen können, als wir das jetzt in Corona-Zeiten gemacht haben.
Es gab einen Antrag aus Thüringen, der ebenfalls beraten wurde, ich glaube im Block abgestimmt wurde, weil unstrittig, nämlich ein Antrag, der sich dem Thema Politikunterricht gewidmet hat. Warum haben wir hier in Thüringen so einen Antrag beim Gewerkschaftstag gestellt? Und warum, was glaubst du, warum wurde der so einhellig angenommen?
Es ist ja so, dass wir das schon lange diskutieren. Das liegt einerseits daran, dass wir im geschäftsführenden Vorstand, im Landesvorstand Menschen haben, die das Fach Sozialkunde unterrichten und natürlich Interesse daran haben, dieses Fach aufzuwerten. Insofern kam der Impuls sozusagen tatsächlich von unseren Leuten zu sagen, wir wollen gerne, dass der Gewerkschaftstag dort eine Änderung beschließt. Und wir haben gefordert, dass wir 2 Stunden Politikunterricht ab der Klassenstufe 5 wollen. Thüringen liegt quasi mit diesem Fach ganz weit hinten, fängt viel, viel später an als andere Bundesländer. Und das war sozusagen die Thüringer Perspektive. Wir wollen jetzt irgendwie mal ein bisschen da vorwärts kommen. Und ich hätte den Antrag gerne diskutiert, ich gebe es ganz ehrlich zu, weil wir in den Vorberatungen mit anderen Landesverbänden schon auch immer mit der Frage diskutiert, konfrontiert worden sind, ja, welches Fach muss man denn dafür streichen beispielsweise, wenn man jetzt dem Sozialkundefach mehr Zeit einräumt? Und das wäre ja durchaus eine spannende Diskussion gewesen, sowas wie steht denn eigentlich die GEW zu einem Stundenplan und Lehrplan und wer entscheidet eigentlich darüber? Wir haben ihn nicht diskutiert, was aber jetzt gar keine Katastrophe ist, weil dadurch haben wir in Thüringen jetzt den Handlungsauftrag, tatsächlich auf das Ministerium zuzugehen und zu sagen, Leute, wir haben einen Beschluss, den nehmen wir ernst. Wir fordern euch auf, im Bereich des Lehrplans dort nochmal eine Korrektur vorzunehmen und zu überlegen, wie man gerade in so einem Land wie Thüringen, das in der Frage der politischen Bildung tatsächlich hinten ansteht, was man auch an Wahlergebnissen sieht, notwendig ist sozusagen. Und wir haben einen Bildungsminister, der angetreten ist, die Demokratiebildung in Schulen deutlich zu stärken. Das hat er im Bereich des Schulgesetzes, was die Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern angeht, durchaus gemacht, aber im Bereich des Stundenplans eben nicht. Und insofern freue ich mich drauf, dass wir den Beschluss haben und losgehen können.
Zum Abschluss unseres Gesprächs über den Gewerkschaftstag, heute Katrin Fitztum im Studio, im fingierten Studio, Vielleicht nochmal so deine persönlichen Eindrücke. Also ein Online-Gewerkschaftstag ist ja nicht so alltäglich, sage ich mal, wird vielleicht auch nie wiederkommen oder auch doch, das weiß man nicht. Ich stelle mir das jetzt so vor, ihr habt eine riesengroße Halle angemietet, zum Schluss durften nur 30 Leute da sein und nicht mehrere hundert und ihr habt im Abstand von 5 Metern da gesessen mit Mundschutz. Wie kommt denn da, ist das erstmal so und wenn ja, kommt da Gewerkschaftstagsatmosphäre überhaupt auf?
Also ich hatte als Wahlkommissionssprecherin das Glück, ja tatsächlich in Leipzig sein zu können, also vor Ort zu sein. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber wir waren so etwa 30, 40 Delegierte, Kandidatinnen, aber natürlich auch nochmal eine ganze Handvoll Mitarbeiterinnen, die ermöglicht haben, dass es diesen Online-Gewerkschaftstag überhaupt gibt. Kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass da Kameraleute rumspringen und Leute die Technik bedienen und Ton machen und Licht machen. Das ist quasi wie eine Produktion, wie wenn man einen Film produziert im Grunde genommen. Wir saßen natürlich im großen Abstand, aber dadurch, dass wir uns morgens immer testen mussten, bevor wir aufs Messegelände konnten, konnten wir am Platz ohne Maske sitzen, aber natürlich beim Bewegen durch den Raum war die Maskepflicht. Wir sind normalerweise 432 Delegierte, das heißt etwa 400 Menschen haben vor Rechnern gesessen, irgendwo zu Hause, am Arbeitsplatz, im Garten oder manche Landesverbände haben sich auch Veranstaltungsräume in Hotels gebucht, um als Delegation zusammenzusitzen, also ganz unterschiedlich. Und natürlich fehlt so ein Miteinander. Das haben wir, glaube ich, alle vermisst. Also ich habe mit meiner Delegation quasi nur über Messenger-Dienst irgendwie kommuniziert. Da gab es nicht viel Möglichkeiten, sich abzusprechen. Und das haben wir schon gemerkt, dass das manchmal ganz gut ist, immer noch mal so ein bisschen nachspürt, wie ist denn das gerade? Aber wir vor Ort, wir hatten schon ein bisschen das Gefühl, dass es ein Gewerkschaftstag ist, weil wir haben uns gesehen, wir konnten gratulieren, Blumensträuße überreichen an die Gewählten, wir konnten trösten, wenn jemand nicht gewählt worden ist. Und das war schon so ein bisschen wie Gewerkschaftstag, nur halt in ganz klein.
Dann freuen wir uns, glaube ich, alle auf das nächste Jahr, in der Hoffnung, dass es wieder ein großer Gewerkschaftstag wird mit den ganz klassischen Inhalten, dann mit den Seitengesprächen und Delegationsabenden und so weiter. Vielen Dank, Katrin Fitzum, Landesvorsitzende der GEW Thüringen, Teilnehmerin des digitalen Gewerkschaftstages, für diese Einblicke in diese manchmal doch recht, wie ich vorhin sagte, kriminologische Geschichten, die da ablaufen auf so einem Gewerkschaftstag. Vielen Dank.
Gerne.
Ordinary song.
Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Und willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Wir haben jetzt im Studio bzw. als Vorabaufzeichnung die frisch gebackene Vorsitzende der größten Interessenvertretung für die Beschäftigten im Bildungsbereich, also der GEW. Ihr Name ist Maike Finnern. Sie ist 52 Jahre alt, seit 2011 im Vorstand der GEW Nordrhein-Westfalen. Das ist einer der größten Landesverbände in Deutschland. Und dann war sie dort zunächst stellvertretende Vorsitzende, seit Mai 19 Vorsitzende. Und seit dem 10. Juni ist sie nun die Bundesvorsitzende der GEW. Hallo Maike.
Ja, hallo nach Thüringen.
Hallo Maike. Bevor wir uns so den ganz klassischen Gewerkschaftszugang deiner Person angucken, wollen wir natürlich auch ein bisschen die Person Maike Finnern kennenlernen. Versuch dich doch mal bitte in drei Begriffen kurz darzustellen. Wer ist die Person Maike Finnern?
Oh, das ist mal schwierig, sowas so spontan zu machen, aber ich probiere es mal. Also die Person Maike Finnern hört gut zu und hört gerne zu, ist sehr offen, auch offen für neue Ideen, offen für auch andere, andere Meinungen, offen für andere Positionen und ist jemand, der gerne, wie soll ich mal sagen, so einen Andockungspunkt hat, also gerne nach Hause kommt, gerne eine bestimmte feste Strukturen auch wirklich gerne mag. Ich würde sagen, das sind so drei Punkte, die mich ganz gut beschreiben.
Ja, das hört sich ja an. Da bist du ja gut aufgehoben in der GEW, offen, neue Ideen, feste Strukturen, hervorragend. Du bist ja Pädagogin, Lehrerin, nehme ich an. Wie bist du denn eigentlich zur GEW gekommen? Nicht alle Lehrer werden ja gleichzeitig auch irgendwie oder engagieren sich dann in ihrer Gewerkschaft. Wann hat es denn bei dir Klick gemacht und du bist sozusagen gewerkschaftlich aktiv geworden? Und vielleicht in diesem Kontext, warum engagierst du dich denn gewerkschaftlich?
Ja, das hat zwei Komponenten bei mir. Also auf der einen Seite habe ich im Studium in den 90er Jahren damals ein Seminar gemacht an der Universität Bielefeld, habe ich studiert für das Lehramt damals für Sekundarstufe 1 und 2. Und im Rahmen der berufspraktischen Studien, der Berufspraktika, habe ich eben ein Seminar gemacht, was hieß Betriebsbildung vor- und nachbereiten. Das war im Rahmen des DGB, eine Kooperation von Universität Bielefeld mit dem DGB. Und da haben wir eben damals an der Hauptschule das Betriebspraktikum mit den SchülerInnen vorbereitet, 5 Wochen, und mit den SchülerInnen nachbereitet, nochmal 3 Tage, sind da auch weggefahren mit denen zur Nachbereitung. Und das war halt so ein DGB-Projekt, wo es auch wirklich darum ging, zu zeigen, gemeinsam sind wir stark und zu gucken, wie kommen wir eigentlich aus der Arbeitnehmerrolle, wie nehmen wir da Betriebe wahr, wie nehmen wir da Aufgaben wahr. Und das hat mich dann schon auch im Laufe meines Studiums immer mal wieder eingeholt, dieses Projekt, sage ich mal. Ich habe dann auch Materialien mit neu aufgelegt für den DGB. Und dann bin ich erstmal in die Schule gegangen und wie bei so vielen ist man dann erstmal untergegangen, sage ich mal, in dem, was man an Praxis plötzlich zu erledigen hatte. Und die Schule nimmt einen dann ja auch voll in Anspruch, was ja auch in Ordnung ist. Aber dann hatte ich erstmal wenig Zeit für anderes Engagement und bin dann aber im Rahmen eines Lehrerbetriebspraktikums, so hieß es damals, bei einer großen Firma in Ostwestfalen-Lippe gewesen und habe eben bei diesen Erfahrungen, aus diesen Erfahrungen quasi gelernt, dass Gewerkschaft eben doch gut, wirklich gut auch zu organisieren ist, wirklich auch gut ist, da aktiv zu werden. Und das hat mich dann auch wieder dazu getrieben, in der GEW wieder aktiv zu werden. Damals erst dann auf Kreisebene bzw. Stadtebene und dann eben im Personalrat. Und ja, dann hat das so seine Kreise gezogen, seine Entwicklung getrieben.
Hat dabei an irgendeiner Stelle mal eine Rolle gespielt, dass du als Frau dich ehrenamtlich engagierst? Also wenn man sich so gewerkschaftliche Strukturen anguckt, wer dort Verantwortung übernimmt, gab es da irgendwie mal einen Punkt, an dem du dich gefragt hast, ob du hier als Frau richtig bist?
Nee, den Punkt gab es eigentlich nie. Also ich bin immer mit offenen Armen auch aufgenommen worden. Man kann eigentlich eher umgekehrt sagen. Also mir hat das immer geholfen, weil in so einer Phase des Umbruchs, in die ich so gekommen bin und des Blickes, der ja in Gewerkschaften auch geschärft worden ist, zu sagen, wir wollen auch Frauen in Führungspositionen haben und Frauen in Gremienleitungen haben, hat mir das immer geholfen eigentlich. Und ich bin da immer sehr gefördert worden, auch in NRW, auch in den Schulformen. Also insofern kann ich nicht sagen, dass ich da irgendwo mal die Idee hätte, ich wäre da falsch gewesen. Nein, ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt.
Als du angefangen hast, dich gewerkschaftlich zu engagieren, da waren noch mehr Männer in diesen, sagen wir mal, verantwortlichen Positionen als jetzt. Das gibt es dann Wandel zu beobachten. Ich meine, die meisten Landesverbandsvorsitzenden sind ja Vorsitzende, also sind Frauen in der GEW, was ja ein bisschen ungewöhnlich ist innerhalb der DGB-Gewerkschaften. Aber siehst du diesen Wandel auch nur in der Bildungsgewerkschaft prinzipiell? Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, also der Wandel bei uns ist natürlich sehr sichtbar, das ist schon klar, aber ich glaube, auch beim DGB zum Beispiel gibt es durchaus einen Wandel. Also wenn ich mir so angucke, wie viel in Vorbereitung auf die neuen Kongresse und auf die neuen Wahlen, wie viele Frauen sich da auch wiederfinden als Bezirksleiterin beziehungsweise Stellvertretende, dann hat sich da schon was getan, da tut sich was und das ist ja auch gut so. Also nein, ich glaube schon, das Bewusstsein, das ist meine Wahrnehmung, wird ein anderes zu sagen, also auch im Gewerkschaftskontext ist es wichtig, dass Frauen in Führungspositionen sind.
Da sind wir jetzt bei der Führungsposition, also vom einfachen, durchaus engagierten Mitglied hin zur Kreisebene. Was hat dich dann veranlasst, Landesvorsitzende in NRW werden zu wollen und dann ja auch zu werden? Du wurdest ja gewählt und hast diese Position inne gehabt.
Ja, das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern ich habe ja mich lange engagiert in der GEW, war ja lange Jahre in Personalräten tätig, zunächst auf einer Bezirksebene und dann eben auch auf der Hauptpersonalratsebene. Das ist die Ebene, die beim Ministerium verortet ist. Und dieser Schritt war auch ein langer. Und letztlich haben bei uns eben Wechsel stattgefunden im Vorstand in NRW. Unser damaliger Vorsitzender ist Vorsitzender des DGB-Bezirks in Nordrhein-Westfalen geworden. Deswegen musste dann nachbesetzt werden, nachgewählt werden. Und die damalige stellvertretende Vorsitzende ist dann Vorsitzende geworden. Dann bin ich halt auch von mehreren angesprochen worden, ob ich mir das so vorstellen könnte. Und da gab es sogar erst Konkurrenzen und wir haben dann auch Konkurrenzen gehabt auf dieser Position. Aber letztlich hat es sich dann so ergeben, dass ich das geworden bin und habe das auch wirklich nie bereut und habe da wirklich jetzt dann 10 Jahre im Vorstand gearbeitet. Und nach diesen 8 Jahren, den ersten 8 Jahren, ist eben die dann Vorsitzende, die ehemalige Vorsitzende in Ruhestand gegangen. Und dann habe ich meinen Hut in den Ring geworfen und dann ist es eben, bin ich auch die Vorsitzende geworden.
Das heißt, du warst Landesvorsitzende in NRW nur 2 Jahre, also stellvertretend genau. 8 Jahre lang und dann 2 Jahre genau. Landesvorsitzende und dann nach 2 Jahren jetzt den Bundesvorsitz. Was hat dich dazu bewogen?
Mir ist die Entscheidung nicht leicht gefallen und zwar habe ich ja vorhin gesagt, so Strukturen finde ich ganz gut und ich weiß sehr wohl, was die Herausforderung dieses Amtes ist. Es waren eben viel in Frankfurt unterwegs, viel in Berlin unterwegs und über die internationalen Verbindungen eben auch viel in der Welt unterwegs. Und das ist, empfinde ich schon, eine wirklich große Herausforderung für mich persönlich einfach. Ich habe mir das auch nicht leicht gemacht, weil ich natürlich auch meinen Landesverband nach 2 Jahren nicht so einfach verlassen möchte, sondern man hat ja auch bestimmte Ziele und Vorstellungen. Und wenn man eben gewählt ist, vom Gewerkschaftstag dann innerhalb der ersten Periode zu gehen, ist eben auch wirklich etwas, was man sich gut überlegen muss. Aber letztlich bin ich einfach von ganz vielen angesprochen worden und letztlich habe ich dann überlegt, wie sieht denn der Bundesvorstand aus, wenn es jetzt ein Mann macht? Dann der Bundesvorstand des DGB, wie sieht denn der aus, wenn es jetzt ein Mann macht? Dann wären es 8 Männer gewesen und dann habe ich gedacht, nee. Ich meine, das Thema hatten wir gerade schon, aber da war für mich so der Punkt, ich kann nicht auf der einen Seite immer sagen, wir wollen Frauen fördern und Frauen stärken und das ist wichtig und dann an so einem Punkt, wo ich selber in der Hand habe, zu sagen, ich begebe mich auf den Weg und nehme die Herausforderung und die Aufgabe dieses Amtes an und dann zu sagen, nee, ich möchte es jetzt aber nicht, wenn ich es mir zutraue und wenn ich es kann. Und deswegen habe ich mich dann auch wirklich, es war einer der Gründe, warum ich mich dafür wirklich entschieden habe, zu sagen, ja, ich mache das jetzt und ich finde es wichtig, dass die GEW eben an der Spitze von der Frau repräsentiert wird, besonders eben auch im Zusammenhang mit dem gesamten DGB-Bundesvorstand, finde ich es gut, wenn da nicht nur Männer drin sind.
Jetzt bist du ja gewechselt von Nordrhein-Westfalen nach Frankfurt. Also die Zentrale der GEW sitzt ja in Frankfurt am Main. Beschreibt doch mal kurz, wir sehen jetzt, wir machen das ja per Videokonferenz, das sehen die Zuhörer jetzt nicht, aber wir sehen ein recht karges Büro hinter dir. Wie waren denn die ersten Tage so in der Zentrale? Hat dich da jemand an die Hand genommen, durchs Haus geführt, hat dir deinen Sitzplatz gezeigt in der Mensa oder wie läuft sowas ab?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die ersten Tage waren jetzt schon sehr viele Anfragen, sehr viele Pressetermine auch gleich, die mich schon sehr auch in Beschlag genommen haben. Und dass ich noch gar nicht so richtig Zeit hatte, mich hier irgendwie einzurichten oder mir zu überlegen, wie ich das hier ausstatte. Deswegen, das ist schon richtig, sieht das noch ziemlich karg aus. Die Technik musste erstmal installiert werden. Ich muss erstmal ganz viele Namen kennenlernen. Wir haben hier viele Beschäftigte hier in Frankfurt. Das heißt also auch da muss ich auf jeden Fall noch viele Namen und Gesichter zusammenbringen. Namen kenne ich ja schon viele, aber eben habe oft noch kein Gesicht dazu. Und wir haben gestern auch den ersten geschäftsführenden Vorstand gehabt. Wir sind jetzt ja 5 neue im geschäftsführenden Vorstand. Und das ist natürlich schon, man muss sich da erst zusammenfinden. Viele Abläufe sind noch nicht klar. Viele Anfragen, viele wollen mit mir sprechen, sagen, können wir mal einen Termin machen und miteinander sprechen. Und ich kann gar nicht so viele Termine machen natürlich. Aber das ist jetzt schon im Moment erstmal die Herausforderung, sich zu sortieren, zu gucken, wofür bin ich jetzt eigentlich genau zuständig im Rahmen, also innerhalb der GEW, wie sind denn da, wer sind meine MitarbeiterInnen, wo sitzen die, wer sitzt in Berlin, wer sitzt in Frankfurt und so. Also das sind alles so Dinge, die im Moment anstehen und das ist aufregend, aber eben schon auch noch ein bisschen verwirrend.
Ja. Das war jetzt so ein bisschen die Organisationsebene, die inhaltliche Ebene, wenn du das nochmal in wenigen Stichworten zusammenfassen kannst, das kann ja auch ein Exzerpt deiner Rede sein vom Gewerkschaftstag, was sind denn so deine Schwerpunkte für die nächsten 4 Jahre, was hast du dir vorgenommen?
Ja, also für mich ist ganz wichtig, dass wir aus der Pandemie lernen und die Pandemie hat ja gezeigt, dass wir Bildungssysteme haben, die von Chancengleichheit ziemlich weit entfernt sind. Und Chancengleichheit ist für mich wirklich so das Wort, Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendliche, ist für mich das, was Bildungs- und Jugendpolitik ausmachen muss. Und das ist auch mein Ziel. Denn wir haben die Verpflichtung, allen Kindern und Jugendlichen mit unseren Bildungssystemen, von der Kita über die Schule, Hochschule und eben aber auch hinterher in der Weiterbildung, gleiche Chancen zu verschaffen. Und das können wir nur mit Systemen, die öffentlich finanziert sind, die eben entsprechend auch ausgestattet sind, in denen Menschen arbeiten, die wirklich davon überzeugt sind und die entsprechend agieren können in diesem Sinne. Also insofern, das ist für mich das Oberthema. Und um dieses Oberthema umzusetzen, also um Chancengleichheit zu erreichen, da brauchen wir 2 Dinge. Und auf der einen Seite sind es gute Arbeitsbedingungen. Wir sind eine Gewerkschaft. Das heißt also, wir vertreten selbstverständlich auch die Interessen der Beschäftigten in allen Bildungseinrichtungen. Und die haben ein Recht auf gute Arbeitsbedingungen, die haben ein Recht auf eine vernünftige Arbeitszeit, auf guten Arbeits- und Gesundheitsschutz, auf eine ordentliche Bezahlung. Also da ist viel zu tun, auf unbefristete Beschäftigungsverhältnisse. Also in allen Bereichen ist da sicherlich viel zu tun. Und um eben Chancengleichheit und die guten Arbeitsbedingungen durchzusetzen oder umzusetzen, muss mehr Geld in Bildung investiert werden. Da haben wir in den letzten Jahren ja schon dran gearbeitet, über die Initiative Bildung weiterdenken. Und das müssen wir jetzt auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Wir haben im September eine Bundestagswahl. Das heißt, da werden die Weichen dann auch neu gestellt. Und ganz klar, mein Ziel ist es, dass in den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung irgendwo auftaucht, dass es eben wirklich wichtig ist, Bildung gut zu finanzieren und dass es Konzepte gibt, wie das passieren kann. Und Konzepte haben wir. Der DGB hat ja ein Steuerkonzept erarbeitet und beschlossen, was dafür sorgt, dass die Einnahmen des Staates eben mehr werden und dass die Lasten eben besser verteilt werden auf die Schultern und dass eben die Schultern, die stark sind und mehr dazu beitragen können, auch mehr beitragen müssen. Das finde ich persönlich richtig und das ist jetzt der Weg, auf den wir, glaube ich, uns begeben müssen und das ist mir wichtig.
Wir haben bei dem Stichwort jetzt gerade von dir Chancengleichheit und welche beiden Aspekte dort eine Rolle spielen, mal geguckt, welche gewerkschaftlichen Schlagworte so in den letzten Jahren für uns auch eine Rolle gespielt haben, um uns auf den Weg zu machen in Richtung gute Arbeitsbedingungen und mehr Geld für Bildung. Mhm. Wir bitten dich, wenn wir diese Schlagworte jetzt nennen, mal so deine Gedanken nochmal dazu zu äußern. Mhm. Insbesondere mit dem Blick auf Chancengleichheit, wie du es gerade ja schon erläutert hast. Ich beginne mal mit A13 für alle Lehrerinnen.
Das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, denn wir haben ja Im Moment ist es so, dass Lehrerinnen besonders sind ja Frauen an den Grundschulen und aber auch an den weiterführenden Schulen in vielen Ländern immer noch nicht das gleiche Eingangsamt haben wie Lehrkräfte an den Gymnasien und Berufskollegs. Und in puncto Chancengleichheit muss ganz klar sein, die Arbeit mit kleinen Kindern ist genauso viel wert wie die Arbeit mit älteren Jugendlichen. Das, was Kolleginnen und Kollegen in Grundschulen und Sekundarstufe 1 schon leisten, verdient gleiche Bezahlung. Insofern, das ist ein ganz wichtiger Punkt, A13 für alle als Eingangsamt.
Das zweite Stichwort von 5, ich will das mal eingrenzen, wir machen jetzt hier nicht 30 Schlagworte, das Gute-Kita-Gesetz, was fällt dir dazu ein?
Ja, das Gute-Kita-Gesetz ist quasi im Anfang stehen geblieben. Der Name, der schöne Name, den es hat, den verspricht es einfach, aber den setzt es nicht um. Da muss einfach noch mehr passieren. Also das ist ein Schritt auf dem Weg, aber was wir brauchen, ist wirklich ein Qualitätsgesetz, ein Kita-Qualitätsgesetz, was ganz deutlich macht, dass wir auch bestimmte Anforderungen an Fachkräfteschlüssel haben, dass wir gut ausgebildete Fachkräfte in den Kitas haben, dass wir ein Verhältnis haben von Kind zu Fachkräften, was gutes Arbeiten, qualitativ hochwertiges Arbeiten ermöglicht. Und das ist der Schritt, der noch fehlt. Und letztlich muss man sagen, alle Finanzierung aus dem Bund, die auch über das Gute-Kita-Gesetz, wo das Gute-Kita-Gesetz auch hintersteht, muss verlässlich sein können. Das heißt also, es muss nicht in ein paar Jahren wieder verhandelt werden, sondern es muss wirklich klar sein, der Bund kann dauerhaft auch mit in frühkindliche Bildung investieren.
Maike, das dritte Schlagwort, Schulgebäude.
Ja, bei Schulgebäuden haben wir einen Investitionsstau, der jedes Jahr größer wird. Die neuesten KfW-Zahlen liegen nämlich bei 46 Milliarden Euro bundesweit. Das ist ein unheimlicher Batzen an Geld. Und jeder von uns kennt das, wenn man an die Schulen zurückdenkt, wo die eigenen Kinder lernen oder wo wir selber auch gewesen sind. Es gibt Schulen, wo Eimer aufgestellt werden, damit das, was durch die Dächer durchtropft, aufgefangen wird. Schultoiletten sind ein ewiges Ärgernis, ganz häufig. Sporthallen, da kann man ja noch ganz viel machen, digitale Ausstattung. Also insofern, das ist etwas, was dringend angegangen werden muss. Und wir sagen, da muss es ein 10-Jahres-Programm geben, wo man eben jedes Jahr eine bestimmte Summe, mindestens 3,5 Milliarden Euro, zur Verfügung stellt. Dass wir 46 Milliarden nicht auf einen Schlag bekommen, das ist auch klar. Aber es müssen Perspektiven geschaffen werden, dass wir wissen, wirklich die Gebäude werden saniert. Und man darf einfach nicht vergessen, wer in einem schlechten Gebäude oder in einem Gebäude in einem schlechten Zustand arbeiten und lernen muss, das ist schwierig. Und da geht einfach ganz vieles verloren, was ganz wichtig ist für Lernprozesse. Deswegen ist es wichtig, in Gebäude zu investieren und das über viele Jahre hinweg.
Das vierte Schlagwort, Befristungsunwesen oder auch Hashtag Ich bin Hanna.
Ja, Hashtag Ich bin Hanna ist ja sehr erfolgreich. Also in Bezug nehmend auf das Video des Bundesforschungsministeriums ist sehr deutlich geworden, wie zynisch in diesem Video mit der Art von Befristung umgegangen wird. Und das ist ja ein Argument, was ganz viele Arbeitgeber auf der Seite immer wieder sagen, Befristung sorgt dafür, dass man kreativ ist, Befristung sorgt dafür, dass man intensiv arbeitet, und das ist ja völliger Quatsch. Befristung sorgt im Gegenteil dafür, dass man eben sehr, sehr viel seine Gedanken schon darauf verwenden muss, wie kann ich, wo kriege ich meinen nächsten Job her, wie verdiene ich mein Geld, wie ernähre ich meine Familie. Also insofern, das ist etwas, was wir als GEW schon wirklich über 10 Jahre anprangern, gerade im Hochschulbereich, die Befristung von, man kann ja sagen, sogar über 90% derjenigen, die in der Mitte beschäftigt sind, also nicht ProfessorInnen sind und auch nicht mehr DoktorandInnen sind. Insofern, da muss dringend was getan werden, denn wer wirklich forschen will und wer lehren will, der muss auch wissen, dass er davon leben kann.
Und das letzte Schlagwort, Sozialindex im Schulbereich.
Ja, wir haben in Nordrhein-Westfalen, ich greife jetzt mal ein bisschen zurück auf meine Erfahrungen in den letzten Jahren, wir haben in Nordrhein-Westfalen jetzt eingeführt einen schulscharfen Sozialindex. Der ist längst nicht so, dass er alle Stellen berücksichtigt, der ist auch nicht gut ausgestattet, aber die Idee ist ja eine richtige. Die Idee, die dahinter steckt, ist, man muss Ungleiches ungleich behandeln. Das heißt also, da, wo die Herausforderungen am größten sind, in diesen Schulen, müssen wir eigentlich am meisten investieren. Es müssen die besten Gebäude sein. Es müssen tolle KollegInnen sein, die da arbeiten und gut ausgebildete KollegInnen sein und auch ganz viele verschiedene Professionen. Ich glaube, der Weg ist richtig zu sagen, man hat vielleicht eine Grundausstattung für jede Schule, wo klar ist, die muss jede Schule auf jeden Fall haben. Und dann überlegt man sich, was können wir in Schulen, wo die Herausforderungen besonders groß sind, wo die Kinder und Jugendlichen und die Familien letztlich auch eine besondere Unterstützung brauchen, um Chancengleichheit hinzubekommen. Wie können wir das mit mehr Menschen mit anderer Ausstattung machen? Deswegen brauchen wir sowas wie einen schulscharfen Sozialindex, der genau sagt, in der Schule brauchen wir zusätzlich noch die und die Personal, die und die Lehrkräfte, die und die zusätzlichen Personaljahr oder weitere Ressourcen. Das ist ein wichtiges Element beim Thema Chancengleichheit.
Maike, vielen Dank. Thema Ressourcen. Wir haben jetzt 5 Minuten deiner Ressource Zeit geklaut. Wir hatten 15 Minuten vereinbart, 20 sind es geworden. Vielen Dank für diesen ersten Einblick darin, wer du eigentlich bist, wie du jetzt Bundesvorsitzende geworden bist und was für Schwerpunkte dir wichtig sind in den nächsten Jahren. Vielen Dank.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, Maike.
Ja, tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Good to know people come and go. It's good to know people come and go. Where their lives go, nobody knows. They come and they go. Nice to see we both can't agree. It's nice to be close as you and me. Where our lives go, we don't really know. Come and we go, nobody knows. Well, you and me, barely getting by to breathe. But tomorrow brings wherever you be. In my time,
Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas.
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Und das war Bildung in Thüringen, die erste Sendung im Juli 2021. Mit mir im fingierten Studio war Nadine Hübener. Mein Name ist Michael Kummer. Wir hatten die Landesvorsitzende der GEW Thüringen, Katrin Fitzthum, im Interview. Sie sprach über den Gewerkschaftstag der GEW, also der größten Interessenvertretung im Bildungsbereich. Wie lief das eigentlich ab? Halb digital, halb analog. Sie hat darüber gesprochen, welche wichtigen Beschlüsse dort getroffen wurden, wofür sich also die größte Bildungsgewerkschaft einsetzen wird in den nächsten Jahren und den Diskurs bestimmen wird. Und worüber wir uns dann auch zusätzlich natürlich auch sehr gefreut haben, war, dass Maike Finnern Zeit gefunden hat für uns. Sie ist die neue Bundesvorsitzende der GEW. Sie sprach mit uns darüber, wie ist sie eigentlich Bundesvorsitzende geworden, wie war ihr Werdegang vorher in Nordrhein-Westfalen und was hat sie sich vorgenommen für die nächsten 4 Jahre. Soweit meine Zusammenfassung. Nadine, hast du was zu ergänzen?
Ich habe nichts zu ergänzen, einfach nur ein Dankeschön fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.